Schön, dass ich hier sein darf. Ich würde heute gerne mit euch hier in einen Text hineinschauen und ich hoffe, ihr habt irgendeine Möglichkeit, Zugang zu diesem Buch zu haben oder irgendwie zu diesen Texten, weil es heute sehr, für mich natürlich sehr, sehr wichtig ist und das ich auch mit euch teilen möchte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mal so an eure Lieblingsserie denkt oder so. Es gibt ja manchmal solche Serien, wenn ihr so auf den unterschiedlichen Streaming-Plattformen unterwegs sind, wo man so schaut und sich in die Serie hinein vertieft und liest und alles so mitschaut und plötzlich auch so merkt, boah, es gibt so Plot-Twists. Dann verändert sich was und oh, hat er das jetzt wirklich gemacht? Hat er das jetzt wirklich getan? Das gibt's doch gar nicht. Und manchmal ist es so weit, dass man aus der Couch aufsteht und sagt, nein, hat er nicht gemacht, oder? Hat er doch gemacht. Oder bei einem Fußballspiel oder sowas, ja? Oh, jetzt ist es soweit und es ist passiert. Das weckt in uns Emotionen. Und als Theologe habe ich mal wieder eines dieser Briefe hier gelesen in dem Neuen Testament. Und mir ging es genauso wie in so einer Serie oder wie so einem spannenden Fußballspiel. Ich bin dann plötzlich aufgestanden und gesagt, das gibt's doch nicht. Und habe nochmal gerufen und gesagt, wenn das so stimmt, wow. Und meine Frau rief dann schon aus dem anderen Zimmer, ist alles in Ordnung? Klappt's? Was ist los? Ja? Der liest doch jetzt nur die Bibel. Ja? Und ich dachte, boah, das muss ich mit euch teilen. Das ist so ein toller Text. Und ich hoffe, dass wir, ich erwarte jetzt nicht von euch, dass ihr gleich alle aufsteht oder sowas, ja? Aber dass ihr was mitnehmen könnt. Und ich möchte mit euch hier in 1. Petrus, in den 1. Petrusbrief hineinschauen. Ich möchte gerne, dass wir 1. Petrus ab Kapitel 1 lesen. Und Petrus schreibt hier einen Brief an Menschen, die sich zu Christus bekennen, die gesagt haben, okay, das mit Jesus, das glauben wir. Aber die es gerade nicht so leicht hatten, zumindest dort um diese Gemeinden oder die Leute, um die sich Petrus gekümmert hat. Denn es war so, dass die genau wegen ihres Glaubens ziemlich viel Mist erlebt haben. Sie wurden verfolgt, sie wurden aus ihren Häusern getrieben, sie wurden festgenommen und sie wurden dazu gebracht oder dazu angehalten, sich von Jesus zu trennen und sagen, sag diesem Glauben ab, das ist Blödsinn, das macht doch gar keinen Sinn, hör auf damit. Und es gab immer mehr Druck und immer mehr Druck. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn man so unter diesem Druck steht und ziemlich viel Negatives erlebt, dass man sich fragt, boah, lohnt sich das überhaupt? Lohnt sich mein Income, das ich da so reinstecke, für das, was da rauskommt? Lohnt sich das alles wirklich so durchzustehen? Und dann kommt Petrus und schreibt diesen Brief. Und er weiß ganz genau, wie die sich fühlen, denn er hatte selber mal solche Situationen und er war auch nicht immer souverän in solchen Situationen. Vielleicht kennt ihr diesen Petrus, ist der Petrus, der dann zu Jesus gesagt hat, boah, ich werde dich immer verteidigen, egal was passiert. Das war derjenige, der das Schwert geholt hat, als Jesus dann im Garten Gethsemane war und die Soldaten gekommen und abgeholt haben und dann nochmal das Ohr abgehackt haben, hat. Und das war derjenige, der sich heimlich nochmal reingeschlichen hat bei dem ganzen Prozess und die Leute ihn gefragt haben, bist du nicht einer von denen? Und er, genau, und er sagte, nee, kenne ich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, wird mir ein bisschen zu schwer. Er war in dem Moment nicht bereit, alles zu investieren für das, was rauskommt, obwohl Jesus ja noch lebt. Und er hat ihn dreimal verleugnet. Oh, er fühlte sich richtig elendig. Und in einer ähnlichen Situation sind sie jetzt hier, bekenne ich mich zu Jesus oder eben nicht? Und er fängt an, ihr habt jetzt diesen Kontext im Hinterkopf, er fängt an in Vers 3, nach diesen ganzen Einleitungsworten, er sagt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Leben, das Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt noch nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Lass das mal auf der Zunge zergehen, was er da sagt. Er spricht hier zu den Menschen, die gerade ziemlich schwierige Zeiten haben. Und eigentlich würde ich jetzt erwarten, dass er sagt, Leute, ist gerade hart. Ist gerade nicht so einfach. Ist schwierig. Macht mal kürzer. Aber stattdessen sagt er, Leute, ich habe was Gutes. Ich möchte euch was sagen. Und zwar, lasst uns loben. Lasst uns preisen. Gott sei gepriesen, weil er uns etwas Großartiges gegeben hat. Wir haben etwas, was kein anderer hat. Und zwar, wenn wir glauben, dass Jesus unser Gott ist, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben ist und von den Toten wieder auferstanden ist, dann hat dieser Jesus Christus den Tod besiegt. Tod ist nicht mehr das Limit. Tod ist nicht mehr die Grenze. Da ist jemand, der hat den Tod hinter sich gelassen. Er ist wieder auferstanden. Und er macht auch deutlich, wenn wir an die Auferstehung nicht mehr glauben, wenn wir nicht glauben, dass Jesus von den Toten wieder auferstanden ist, dann macht unser ganzer Glaube keinen Sinn. Dann hat das alles keine Bedeutung. Weil woran glauben wir denn dann? Wenn wir nicht wissen, wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass Tod überwunden wurde. Und er sagt dann, wenn wir glauben, dass dieser Jesus Christus, an den wir festhalten, für den wir gerade hier einiges durchmachen, wenn wir daran glauben, dass der den Tod überwunden hat, was für ein Limit haben wir? Wo ist unsere Grenze? Wo ist unser Stopp? Wir als Menschen planen und denken oft genauso bis zu unserem Tod. Tod begleitet uns. Von klein auf bis ins hohe Alter. Bei den Kleinen passe ich genau auf, dass sie beim Fahrradfahren den Helm anziehen, links und rechts in der Straße schauen, damit ja nichts passiert. Ich versuche selber zu gucken, was isst man, wie ernährt man sich, was auch immer, dass alles sicher ist. Wenn man älter ist, schaut man natürlich, wie kann man so gut wie möglich das Leben noch genießen. Aber wir denken alle daran und wissen, irgendwann ist es vorbei. Irgendwann sind wir so alt und schwach, dass es dann nichts mehr gibt, was Leben bedeutet. Aber als Christen, die an Jesus Christus glauben, der gestorben ist, aber auch wieder auferstanden ist, müssten wir theoretisch ja auch daran überzeugt sein, dass das Leben nicht beim Tod aufhört. Das ist keine Grenze. Das ist vielleicht eine Pause, ja? Aber Jesus, der auferstanden ist, hat uns versprochen, dass er uns eben auch auferweckt. Auch wir leben. Und wenn Tod da keine Grenze mehr hat, wenn ewiges Leben wirklich real ist, dann möchte ich euch gerne fragen, wann beginnt denn dieses ewige Leben? Wenn Jesus Christus den Tod jetzt schon überwunden hat und wir an ihn glauben, er uns das verspricht, wann beginnt ewiges Leben? Nicht schon jetzt? Eigentlich schon jetzt. Eigentlich ist jetzt schon ewiges Leben. Durch die Beziehung zu Jesus Christus haben wir jetzt schon ewiges Leben. Tod ist keine Grenze. Wenn ich so gerade in die Nachrichten schaue, dann denke ich manchmal auch so, ne? Es gibt so ein paar Grenzen. Boah, was ist, wenn irgendwas passiert? Das macht mir schon noch mehr Sorgen. Und trotzdem muss ich drüber nachdenken, was Petrus hier sagt, wenn er doch unser Gott ist, dann haben wir also allen Grund, uns zu freuen und zu jubeln, auch wenn wir jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit vielleicht auch Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müssen. Manche schwere. Aber wir haben trotzdem Grund zur Freude. Denn dieses ewige Leben kann uns der Tod nicht mehr nehmen. Vielleicht nochmal ein Stück weit anders. Wir lernen in der Schule ganz viel. Wir haben unseren Beruf. Wir sammeln uns ganz viel Wissen auf und sind dann ganz weise. Und irgendwann sterben wir. Alles ist verloren. Eigentlich würde man sagen, okay, ist alles vorbei. Es ist zu Ende. Wofür mache ich das denn überhaupt? Ja? Wieso soll ich mich dann aufwenden, wenn das sowieso irgendwann vorbei ist? Aber wenn ich weiß, dass Jesus Christus ein Leben für mich vorbereitet hat, ein ewiges Leben, dann hat das doch keine Grenze. Das geht weiter. Es hört nicht auf. In Vers 7 geht er noch ein bisschen weiter. Und da steht, diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewahren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf eine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird euer Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Diese Sätze können manchmal dazu führen, dass wir in unserem Highway, in unseren Köpfen, manchmal eine falsche Abbiegung machen. Weil hier steht, wir müssen geläutert sein, wir müssen standhaftig sein, wir müssen geprüft werden. Und bei uns ist immer so, okay, ich kriege eine Prüfung, ich muss alles wissen, ich muss es richtig machen, ich muss mich auf mich selber verlassen. Und wenn ich das selber gemacht habe, dann kriege ich vielleicht eine gute Note oder eben nicht. Ich werde dann getestet. Aber das ist nicht das, was der Text sagen will. Der Text will was ganz anderes sagen. Der Text möchte uns deutlich machen, dass wenn es in solche Situationen kommt, eben herausgefunden wird, ob ich verstanden habe, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und wieder auferstanden ist und dass es dann, ob ich verstanden habe, dass es danach weitergeht. Verlasse ich mich auf das, was hier ich auf dieser Welt nur sehe, oder verlasse ich mich auf den, der für mich ewiges Leben bewirkt hat? Das ist die Entscheidung. Das ist vielleicht so ähnlich wie Thomas Steffens, glaube ich, heißt der. Ich muss auch mal den Artikel raussuchen. Thomas Steffen. Ja? Stefan Thomas, so nicht anders, so rum. Stefan Thomas. Vor ein paar Jahren las ich diesen Artikel und den fand ich sehr, sehr spannend. Und zwar geht er folgendermaßen, der Artikel. Stefan Thomas ist ein bekannter, aus Deutschland stammender Programmierer, der in San Francisco lebt und dessen Name dieser Tage um die Welt geht. Jenseits der ganzen Tech-Szene ist er bekannt als der Mann, der sein Passwort vergessen hat und jetzt nur noch zwei Chancen hat, an 7.002 Bitcoins ranzukommen. Das entspräche derzeit fast 200 Millionen Euro. Nicht schlecht, oder? Thomas besitzt so einen riesigen Digitalschatz, kann aber die Truhe dieses Schatzes nicht öffnen, weil laut dem Artikel dieser IT-Experte den Schlüssel dazu verlegt hat. Der weiß nicht, wie er da rankommt. Er hat das sich irgendwo auf einem Zettel notiert. Und damals, als er es gekauft hat, konnte man, ihr kennt das vielleicht noch, diese Geschichten, konnte man mit Bitcoins nochmal eine Pizza bestellen und hat das so weitergegeben. Das war nicht so ein hoher Wert. Und er hatte sich als IT-Experte da mal was geholt, auch abgespeichert, aber das Passwort hat er irgendwo notiert und weggelegt. Und als die Zeiten sich geändert haben, als der Wert gestiegen war, merkte er, oh Mann, ich habe einen riesen Schatz. Ich habe einen richtig großen Schatz. Und ich brauche diesen Schatz und an diesen Schatz muss ich rankommen, Aber wie komme ich da jetzt nochmal ran? Wie geht das? Was ist mein Passwort? Und er hat alle möglichen Kombinationen ausprobiert, die er noch so im Kopf hatte, was er sonst auch immer benutzt. Er hat seine ganzen Passwortmanager durchgesucht und so. Aber der Fehler war bei ihm, dass er am Anfang diesen Bitcoin-Schatz nicht so wertgeschätzt hatte. Er sagt, das ist nicht so viel wert. Also kann ich mir das irgendwo notieren, ich lege es irgendwo auf einen Zettel ab und dann werde ich es schon irgendwann finden. Das Problem ist, dieser Zettel ist niemals aufgetaucht. Und das erste Mal das Passwort eingegeben, falsch. Das zweite Mal, wieder falsch. Das dritte Mal, falsch, vielleicht eine andere Kombination. Und dann ging es immer weiter, bis er nur noch zweimal das Passwort eingeben darf. Danach wird es für immer gesperrt und er kommt nie wieder ran. Und so lebt, ich habe bis jetzt noch nichts anderes gehört, dieser Mann, dieser Stefan Thomas, in dieser Zeit, wo er weiß, ich habe da irgendwo auf meiner Festplatte einen Riesenschatz. Über 200 Millionen, die liegen da. Aber ich komme nicht ran. Ich komme da nicht ran. Weil ich das Passwort nicht mehr im Blick habe. Ich habe das Passwort vergessen. Und ich glaube, dass genau das hier dieser Text sagen will. Wenn die Zeiten sich ändern, dann ist es uns, es ist wichtig zu erkennen, was für einen Schatz wir als Christen haben. Welchen Schatz Jesus Christus uns hier anbietet. Und zwar das ewige Leben. Und ich sage euch was, ich verrate euch was. Das ist mehr wert als 200 Millionen. Ich weiß nicht, ob uns das immer bewusst ist. Wenn ich so in eure Gesichter schaue und gerade 200 Millionen genannt habe, da habe ich mehr Regung gerade gesehen, ja, weil man damit schon was verbinden kann, als wenn ich über das ewige Leben nachdenke. Das ewige Leben. Weißt du, was das ewige Leben bedeutet? Dass Tod keine Grenze mehr für uns darstellt. Das ist für uns nicht mehr wichtig, nicht mehr relevant. Klar trauern wir, klar ist das auch ein Moment, wovor wir Respekt haben, aber es geht danach weiter. Es ist nicht nur eine Fantasie, es ist nicht nur, es könnte sein, es ist Realität. Denn wir behaupten zumindest, dass wir überzeugt davon sind, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben sind. Und wir haben das gerade besungen. Wir loben ihn dafür. Umso mehr müssten wir genauso tanzen wie auf dem ersten Video. Ich kann das leider nicht so gut. Aber genauso vor Freude tanzen und jubeln, weil das etwas ist, was uns keiner nehmen kann. Es gibt Leute, die, oder auch, ja, vielleicht auch Gegenspieler, die uns das genau wegnehmen wollen, diese Freude daran. Aber es ist ein Sieg. Und das macht diese Petrus hier nochmal richtig deutlich in dem letzten Text in Vers 8. Da steht, bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Das ist der Text, der mich zum Aufspringen gebracht hat. Denn er sagt, lasst es euch nochmal auf der Zunge zergehen, daher erfüllt euch, ihr könnt euch freuen, die kann euch voll machen, diese jubelnde, überwältigende Freude, weil diese künftige Herrlichkeit, dieses ewige Leben, das Ziel eures Glaubens, dass ihr das erreichen werdet. Ihr bekommt das, ihr habt das. Dieses ewige, endgültige Leben. Ihr habt das jetzt schon. Es gehört euch. Lasst euch das nicht einreden oder wegnehmen von irgendwen. Wir haben es. Dieses Passwort beschreibt die Bibel ein bisschen anders auch für uns. Ja? das Passwort, das Stefan Thomas hatte für die 200 Millionen. So ein ähnliches haben auch wir. Und ich möchte euch kurz einladen, nochmal ein bisschen weiter zu blättern, den Finger vielleicht noch bei Petrus zu lassen und in die Apostelgeschichte zu blättern. Apostelgeschichte Kapitel 4. In Apostelgeschichte Kapitel 4 lesen wir die Verse 11 und 12. Dort steht, Jesus Christus ist der Stein. Wir setzen das mal kurz mit dem Passwort. Ja? Jesus Christus ist das Passwort, den ihr, die Bauleute, ja, die ihr als Christen voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemandem anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Jesus Christus. Jesus Christus ist dieses Passwort für unser Leben. Wenn wir das wirklich glauben, dann haben wir diesen Zugang. Wenn wir Jesus Christus nicht so, wenn es nicht so ernst nehmen damit, wo ist unsere Hoffnung dann? Was haben wir denn dann? Dann müssen wir uns auf was anderes verlassen. Aber wenn Jesus Christus wirklich unsere Hoffnung ist, dann können wir davon ausgehen, dass ewiges Leben ein reeller Teil unseres Lebens ist. Ewiges Leben. Ich möchte euch wieder einladen, zurückzublättern in 1. Petrus und dann Kapitel 2. Und da sagt er weiter zu den Menschen, die ja gerade in solchen Herausforderungen sitzen. Vielleicht nehmen wir noch einmal einen Text zurück. Und den Punkt möchte ich euch auch noch geben. Und zwar in Kapitel 1 und da Vers 12, der letzte Satz. Dort steht bei mir diese Botschaft, die ihr gerade hier sagt. Die Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Diese Botschaft, dass Gott uns von dem Tod, von der Sünde befreit und uns ewiges Leben gibt, ist so einprägsam, dass selbst die Engel, die ja immer dort leben, versuchen, das zu verstehen. Die wollen wissen, wie das ist. Was das bedeutet, diese Freude zu haben, von diesem im Leben mit dem Tod befreit zu sein in dieses ewige Leben. Was das mit uns macht. Was das in uns auslöst. Für die ist das ein Geheimnis. Für sie ist das so, wie? Aber wir haben das. Wir leben in dieser Zeit, in diesem Zeitabschnitt der Weltgeschichte, wo uns genau das deutlich wird. Wo wir genau das erleben. Und ich bitte euch und ermutige euch, dass wir das nicht als ein Schatz hinpacken, dass das ja irgendwo da ist, aber gar nicht so wichtig ist, sondern dass mehr wert ist als 200 Millionen. Petrus kommt zum Schluss seiner Argumentation in Kapitel 2 und da Vers 4, dort sagt er und ermutigt uns nochmal, auch Sie, die Leute, die es hier damals gelesen haben, kommt zu ihm, kommt zu Jesus. Er ist ein lebendiger Stein. Er greift dieses Wort wieder ein. Ja? Wir können es wieder mit dem Passwort ersetzen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat, und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in seinem Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einem heiligen Priesterschaft umbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf sein Werk von Jesus Christus gründen. Dieser Schatz, dieser Stein, dieses Passwort ist von unschätzbarem Wert. Wenn dieser Stefan Thomas gewusst hätte, dass dieses Passwort so wertvoll ist, dann hätte er es nicht nur auf den Zettel geschrieben. Wenn ihr wüsstet, ihr hättet ein Passwort, das ihr lernen müsstet, um an 200 Millionen Euro ranzukommen, Würdet ihr das irgendwo auf dem Post-it in eure linke Po-Backentasche packen? Ich glaube, wir würden es in- und auswendig lernen. Wir würden es tausendmal irgendwo draufschreiben, damit wir ja das überall dran haben. Wir würden es in allen möglichen Passwortmanager hineinpacken. Wir würden uns vielleicht das sogar noch tätowieren, was auch immer, damit wir das nicht verlieren. Weil dieses Passwort bedeutet 200 Millionen Euro. Und wenn wir an 200 Millionen Euro denken, denken wir natürlich automatisch an all das, was wir mit 200 Millionen machen können. Wow! Das löst was in uns aus. Und die Bibel sagt aber, das hier, sein Tod und seine Auferstehung, Jesus Christus, ist unser Passwort für unser christliches Leben, für unser ewiges Leben. Eigentlich müssten wir auch sagen, okay, ich muss es mir überall hinschreiben, damit ich immer weiß, das ist mein Fokus. In all den Repressalien, die mir begegnen, das ist mein Fokus. Ich darf es nicht aus dem Blick verlieren, weil auf mich jetzt schon ewiges Leben wartet. Ich glaube, die Herausforderung bei uns liegt oft darin, dass wir mit 200 Millionen Euro schon eher wissen, was wir damit anfangen, als mit ewigem Leben. Weil wir gar nicht so sehr wissen, was uns da so erwartet. Aber das Schöne dabei ist, als Christen wissen wir eins, was das ewige Leben bedeutet. Und zwar eine innige Zeit und Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ohne Tod, ohne Leid, ohne Angst, ohne irgendwelchen Bewertungen, ohne all dem, was uns so innerlich fertig macht. Stellt euch vor, das, was euch manchmal so in eurem Köpfen oder im Herzen als Geschwür rumplagt, wäre plötzlich nicht mehr da. Wäre weg. Ist vorbei. Das ist ewiges Leben. Eine volle Konzentration auf den Erlöser. Es ist vorbei. Und das wollte Petrus den Menschen hier genauso deutlich machen, die gerade eine schwere Zeit hatten. Aber er wollte ihnen sagen, lasst euch durch diese schwere Zeit nicht von diesem Passwort abbringen, sondern fokussiert euch drauf. Denn das ewige Leben habt ihr jetzt schon. Ihr könnt jubeln, ihr könnt euch freuen. Lasst euch das nicht wegnehmen. Ihr habt eine unbändige, große Freude durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Und wenn ihr daran glaubt, dann gibt es nichts, was euch das wegnehmen kann. Und das ist das, was mich aus dem Stuhl haut, was mich vom Hocker haut. Weil wenn ich nur ein Stückchen versuche, dem Glauben zu schenken, dann krempelt das mein Leben um. Dann ist das nicht das normale Leben, das ich sonst so führe wie jeder andere, sondern es ist ein Leben mit einer ganz anderen Perspektive. Und ich möchte dich ermutigen, diese Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren. In all dem, was euch begegnet, in all dem, was euch so vielleicht auch beschwert in eurem Leben, lasst euch diese Freude daran niemals nehmen. Amen. Ich würde gerne noch mit euch beten. Mein allmächtiger Vater, du hast deinen Sohn Jesus Christus hier Mensch werden lassen. Du hast ihn all das erleben lassen, was wir auch manchmal verspüren oder erleben. Nicht nur die guten Seiten, sondern auch die Seiten, die uns das Leben so schwer machen können. Und du hast all das, was wir als Fehler manchmal hier auf der Erde auch so begangen, auf dich genommen und hast es ausgelöscht. Du hast es mit in den Tod gerissen und es ist vorbei. Aber du bist nicht dort geblieben, du bist auferstanden. Du lebst. Und weil du lebst, können wir auch leben. All unsere Dinge, die wir so mit uns rumschleppen, die uns manchmal zu zerfressen scheinen, die können wir abgeben. Und doch plagt uns manchmal die eine oder andere Sorge, oder die eine oder andere Hürde. Aber wir möchten dir auch bekennen, dass wir diese Freude an dieses Leben, das du uns wirklich schenkst, das real ist, nicht nehmen lassen möchten. Tod ist keine Begrenzung mehr, Herr. Das hast du geschafft und dafür möchten wir danken. Amen.